Die deutschen Zeitungen drucken die Briefe dieses Schulmeisters ab und Pariser Zeitungen widmen ganze Spalten, die ernst genommen werden wollen, den Untersuchungen über seine Zurechnungsfähigkeit. Wohl's der Teufel, ihr Herren Kriminalisten! Ein Mensch, der tötet, muss unschädlich gemacht werden. Dazu braucht es nicht so viele Umständlichkeiten. Ist dieser Mensch wahnsinnig? Was hat das zu sagen, wenn er ein Ungeheuer ist? Tötet ihn! Es heißt ihm, zu viel Ehre antun, wenn man zwei Tage von ihm spricht. Stuttgarter Neues Tagblatt, 10. September 1913.
Falscher Hals. Der Mordbrenner Ernst Wagner. Töten, schreiben, sterben. Kapitel 1. Ein ernster, gramgebeugter Mann.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, hohes Gericht. Mein Name ist Professor Robert Gaub. Ich bin Direktor der Klinik für Gemüts- und Nervenkrankheiten der Universität Tübingen. Mir wurde gemeinsam mit meinem Kollegen Robert Wollenberg die vertrauenswürdige Aufgabe zuteil, den hier anwesenden Hauptlehrer und Mordbrenner Ernst Wagner seine Taten und schlussendlich seine Zurechnungsfähigkeit zu beurteilen. Ich möchte gleich zu Beginn betonen, dass ich den Herrn Hauptlehrer, den ich mir zunächst als furchtbaren Gewaltmenschen imaginiert hatte, als einen ernsten, gramgebeugten, aber höflichen und gebildeten Mann in würdiger Haltung kennengelernt habe. Höflich, bereit, sich in alles zu fügen, in seinem ganzen Benehmen. So hat er unter anderem, das darf sicher nicht unerwähnt bleiben, bereits mehrere Dramen verfasst, unter anderem über den Kaiser Nero. Auch seine Beschäftigung als Lehrer spricht sicherlich nicht dafür, dass wir es mit einem klassischen und unheilbaren, ja geborenen Verbrecher zu tun haben. Seine Taten indes sind unvergleichlich. Herr Wagner hat, wie hier bereits besprochen, seine Frau wie auch seine vier Kinder mit einem Knüppel totgeschlagen, ehe er mit dem Fahrrad und der Bahn über Stuttgart nach Mühlhausen floh, wo er vier Häuser in Brand steckte und mit zwei Pistolen auf die fliehende Bevölkerung schoss. 9 Tote und 11 Schwerverletzte. Mit Blick auf die Motivlage müssen wir sicherlich die Auslöschung der Familie vom Rest der Taten trennen. Denn der Herr Wagner gab uns zu Protokoll, dass er Frau und Kind nur deshalb ermordete, um ihnen die spätere Scham zu ersparen. In Mühlhausen indessen hatte der Herr Wagner für einige Jahre gelebt und als Lehrer gearbeitet. Er glaubt bis heute, dass die Einwohner ihn dort um das Jahr 1901 aufgrund eines sodomistischen Vorfalles verhöhnt hätten. Unsere Nachforschungen in Mühlhausen haben aber ergeben, dass das wohl nicht der Fall war. Dort wusste keiner irgendetwas. Diese Erkenntnis trägt entscheidend zu unserer Diagnose des Verfolgungswahns bei. Wir sind tatsächlich der Meinung, dass die über Jahre verdrängte Homosexualität des Herrn Wagner, die er mehr oder weniger direkt nach seiner Verhaftung eingestand, dazu führte, dass er einen regelrechten pathologischen Ekel vor der Welt entwickelte. Ich darf ihn an dieser Stelle zitieren. Es ist des Volks viel zu viel.
Die Hälfte sollte man gleich totschlagen. Sie ist des Futters nicht wert.
Weil sie schlechten Leibs ist. Positiv ist sicherlich noch der ausgeprägte Vaterlandsstolz des Herrn Wagner zu vermerken. Darüber hinaus die Tatsache, dass er es stark bereute, im Zuge seiner Tat in Mühlhausen auch 3 Frauen erschossen zu haben. Das war wohl ein unglücklicher Zufall. Ernst Wagner ist paranoid geisteskrank. Summa summarum müssen wir den Herrn Wagner für unzurechnungsfähig erklären. Ich denke, eine Hinrichtung wäre hier ein falscher Schritt. Bitte, Entschuldigung, bitte, beruhigen Sie sich. Es wäre sicherlich ein Novum, ganz klar, in unserer Rechtsprechung. Aber ich vermute, dass ein lebendiger Ernst Wagner für die Forschung von viel größerem Wert sein dürfte als ein Toter. Ich würde mich auch sehr gerne zukünftig und persönlich dem Herrn Wagner annehmen.
Die haben ihn tatsächlich nicht hingerichtet. Eigentlich undenkbar, nicht wahr? Aber wahrscheinlich warfen die nahenden Schrecken ihre Schatten schon so tief schwarz voraus, dass sie den Mordbrand, diese unbegreifliche Tat, einfach verschluckt haben. Und ja, ich weiß, ihr wollt ihn jetzt sehen. Das Monster, den Kindermörder. Die große Attraktion, darum seid ihr hier. Auch wenn wir am besten daran täten, ihn einfach zu vergessen. Seinen Namen auszuradieren. Aber ihr müsst euch noch kurz gedulden. Zuerst wollen wir erkunden, welch seltsame Zeichen der Kreisel der Geschichte zeichnet. Nur ein Beispiel. Der Wagner sitzt hier in der Heilanstalt Winnetal, in Winnenden. Klingelt's? Auch hier Amok. Das wisst ihr doch besser als ich. Kreis an Kreis an Kreis. Und wisst ihr, wer auch einmal hier war? In Winnetal als Patient. Hermann Hesse. Das bin ich. Ich bin Hermann Hesse. Mein Vater hat mich hier reingesteckt, weil ich seiner Meinung nach nicht ganz, naja, ihr wisst schon. Und Achtung, jetzt wird's kompliziert. Ich habe eine Novelle geschrieben über den Wagner. Und deshalb bin ich hier, zur Recherche. Ich will mit ihm sprechen. Ich hatte gehofft, diesen Ort für alle Zeiten hinter mir zu lassen.
Herr Hesse? Das Leben verläuft nicht selten auf ungewöhnlichen Bahnen. Ich begrüße Sie recht herzlich hier in Winnetal. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?
Vielen Dank, Herr Gaub. Aber für gewöhnlich trinke ich nur morgens und abends jeweils ein Glas Wasser.
Hilft Ihnen diese Form der Askese beim Schreiben?
Es führt zumindest dazu, dass ich seltener auf die Toilette muss.
Aus dem Glas da, aus dem trinkt normalerweise der Wagner.
Dann seien Sie doch so gut und schenken Sie mir etwas ein. Eine Frage kreist mir im Kopf. Hat Ernst Wagner gegrinst? Angekündigt hatte er ein Lachen.
Und ich lache dann so heil und schön, dass alle, die es hören, später sagen, es sei eines Engels Lachen gewesen.
Ich blättere bei Klaus Teweleit. Er nennt diese Täter Töter. Wer sie grinsen sehen will, muss Western schauen. Danach erkennst du sie. Richtige Töter grinsen. Aber Wagner hatte sich einen Vorhang übergezogen. Haben Sie sich mittlerweile entschieden? Kann ich mit ihm sprechen?
Ich habe mich in der Tat entschieden, aber meine Entscheidung wird Ihnen nicht gefallen. Ich halte es für keine gute Idee, wenn Sie den Wagner aushorchen.
Ich dachte, ich hätte mich da klar ausgedrückt. Sie klingen ja gerade so, als würde ich den Herrn Wagner als reines Objekt der B- und Neugierde betrachten.
Ja, Herr Hesse, Sie haben absolut recht mit dieser Annahme. Genau das glaube ich. Aber es ist kein Vorwurf, keineswegs. Ich selbst, der den Wagner nun seit mehreren Jahren regelmäßig trifft, der ihn wohl besser kennt als jeder andere, kann mich vor solchen Gefühlen nicht freimachen. Er ist ein durch und durch faszinierendes Subjekt für die Forschung, für die Nachforschung, für die Kultur und für die Krise.
Ich will dieses Thema nicht ausschlachten. Ich will mich nicht im Blut der Taten wälzen. Ich war selbst Patient in dieser Einrichtung. Ich weiß, dass Respekt und Zurückhaltung gerade hier entscheidende Güter sind. Winnetal ist die Schnittmenge, in der sich mein Leben und Wagners Leben übereinander legen. Wäre mein Schreiben dahin gelangt, wo Wagners Schreiben landete, in welche Wut hätte mich wohl diese Kränkung gestürzt? Überhaupt, Schreiben und Morden im Gleichklang. Schreiben als Morden oder als Ersatz dafür. Andersherum, wie Jack Unterweger, der Wiener Frauenmörder, der im Gefängnis zum Liebling der Intellektuellen reifte, den man geläutert entließ und der dann wieder mordete. Schon seltsam, ich, ein internierter Tunichtgut, schreibe das Monströse an mir frei. Mit Hilfe von Wagner. Meine Familie habe ich nicht umgebracht, aber sitzen lassen, geopfert, für das Schreiben. Ohne Ego keine Kränkung.
Mir scheint in diesem Zusammenhang vor allen Dingen Ihre Stellung und Ihr Beruf als besonders problematisch.
Mein Beruf?
Wie Sie sicherlich wissen, versteht sich auch der Wagner als Autor. Er schreibt und schreibt, und wenn er nicht schreibt, dann liest er. Gut möglich, dass er auch Ihren Demian gelesen hat, auch wenn mir das nicht unbedingt gefallen würde. Aber ich kontrolliere ihn dahingehend nicht. Eine Begegnung mit Ihnen, das befürchte ich zumindest, könnte ihn total aus dem Gleichgewicht schunkeln.
Herr Gaub, ich vertraue hier vollends auf Ihre Expertise. Aber es wäre doch ein leichtes, mich als jemand anderes auszugeben. Als einen Ihrer Kollegen oder so.
Da haben Sie sicherlich recht. Auch wenn eine solche Täuschung als moralisch mindestens fragwürdig einzuordnen wäre. Daran anknüpfen sehe ich allerdings noch weitere Probleme. Vor allem mit Blick auf Ihre Motivation und auf Ihre Gesundheit.
Aber um mich geht es hier doch nicht.
Das ist eine Frage des Blickwinkels. Der Wagner etwa schreibt nur für sich, wegen sich und um sich herum.
Vielleicht ist genau das der entscheidende Unterschied.
Herr Hesse, Sie dürfen mich da nicht falsch verstehen. In Ihrem Brief haben Sie Folgendes geschrieben. Die Novelle, die sich momentan noch im Anfangsstadium befindet, soll die Geschichte eines Philisters werden, den es in die Welt des Abenteuers, in die Sphäre des Unsicheren, im Fremden,
Bösen, Gefährlichen hinüberreißt und der darin untergeht. Ich kann das mittlerweile auswendig. Ich habe es an zig Verlagsverleger geschickt.
Sie verstehen meinen Patienten als Auswuchs dieser Sphäre des Unsicheren, des Bösen? Sie nehmen ihn zum Anlass zum träumerischen Eskapismus, weil er derjenige ist, der anstatt zu stiften, irgendwann zu Pistolen gegriffen hat?
Sie verdrehen mir da die Worte im Mund und auf dem Papier herum. Zunächst einmal reden wir von einem fiktiven Werk. Das ist Literatur. Und natürlich trägt es autobiografische Spuren in sich. Das ist doch vollkommen klar. Aber der Wagner ist für mich doch kein Fetisch, kein Affe im Zoo. Wenn überhaupt, erscheint er als Metapher. In der Novelle geht es um ganz anderes, um Familien, um meine Familie. Und wie ich sie verlassen musste, weil es nicht mehr auszuhalten war. Und um diesen sinnfreien Krieg und um die ewige Depression. Ich will ihn verstehen, genau wie Sie auch.
Herr Hesse, also verstehen Sie mich da bitte nicht falsch. Sie dürfen absolut schreiben, was Sie wollen. Ich bitte Sie inständig darum, aber es muss doch nicht jedem gefallen.
Ich werde das Gefühl nicht los, dass das eine persönliche Sache zwischen Ihnen und mir ist.
Sie haben doch selbst die Depression erwähnt.
Was hat mein Zustand mit diesem Treffen zu tun?
Ich kann keinen Kranken auf einen Kranken loslassen, geschweige denn einen Dichter auf einen Dichter. Der Wagner ist stabil in seinem ganzen Weltbild. Das hat Hand und Fuß. Da setze ich ihm doch keinen geistigen Brandstifter ins Käfig.
Es ist also keine medizinische, sondern eine politische Frage. Der Mordbrenner scheint in Ihren Augen schützenswerter als der potenzielle Brandstifter.
Ja, wunderbar. Sie geben es sogar zu.
Ihnen gebe ich gar nichts zu.
Das ist ja das Schöne. Ich will von Ihnen nichts, aber Sie wollen etwas von mir.
Ich will, wenn dann, nur etwas vom Wagner. Vermutlich ist es für meinen Text ohnehin der bessere Ansatz, wenn der Wagner nur eine Imagination bleibt. Ein Schatten. Die Realität kann der Dichtung nie und nimmer gerecht werden. Für Sie aber hoffe ich nur, dass Ihnen der Wagner nicht noch weiter den Kopf verdreht. Den Kopf verdrehen, das passt wie die Faust aufs Auge. Obwohl, ihr kennt das Ende des Stücks ja noch gar nicht.
Was haben Sie da gerade gesagt?
Was soll ich gesagt haben?
Sie haben doch gerade den Kopf da in Richtung der Wand gedreht und etwas geflüstert.
Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen.
Lieber Hesse, ich fürchte, dass entweder Sie oder ich mit zunehmender Dauer dieses Gesprächs wahnsinnig werden wird. Und ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber Sie waren hier schon einmal Patient. Und ich bin der Arzt.
Ihnen wird das Lachen schon noch im Halse stecken bleiben.
Solange es nicht der falsche Hals ist.
Ich werde dieses durch und durch unerfreuliche Gespräch an dieser Stelle abbrechen. Aus Selbstschutz. Aber eine Frage habe ich noch. Was ist das für ein Gehirn da im Regal?
Das gehört dem Wagner. Nachdem er 1938 an Tuberkulose gestorben ist, da haben sie es eingelegt und für Forschungszwecke konserviert.
Du solltest dich selbst behandeln, Gaub. So schnell wie möglich. Du bringst ja die Zeiten schon nicht mehr zusammen. Leb wohl.
Eine Frage habe ich noch. Warum werden Sie von einer Frau gesprochen?
Gute Frage. Weil es nicht einmal 100 Jahre her ist, dass fast alle ÄrztInnen, AutorInnen, alle PolitikerInnen und JournalistInnen, alle AnwältInnen und RichterInnen Männer waren. Und es kann doch nicht sein, dass man da tagelang in den Akten herumgräbt und nicht eine Frau findet. Zumindest keine, die nicht ermordet wurde. Aber das hat sich geändert, Gaub. Da kannst du dich noch und nöcher im Grab rumdrehen. Nur eine Sache, die ist geblieben. Die Mörder und Amokläufer, das sind immer Männer.
Und doch, wenn man der Bestie in Menschengestalt, die jetzt, leider erst jetzt, gefesselt im Armenhaus liegt, in die Augen sieht, kann man nicht behaupten, dass Scheusal in Menschengestalt sei nicht im Besitz seiner vollen Geisteskräfte. Schon die soziale Stellung des Verbrechers schließt geistige Abnormalität völlig aus. Endsbote, 5. September 1913.
Kapitel 2 Schreib, Wahn.
Guten Morgen, Herr Wagner. Wie ist das Wirtebefinden? Herr Wagner, hörst du mich?
Da hört ihr ihn, in voller Pracht. Das Kritzeln des Mörders. Aber ich muss euch kurz auf den neuesten Stand bringen. 3 Jahre ist es her, dass der Krieg zu Ende gegangen ist. Und vor 2 Jahren habe ich die Novelle Klein und Wagner veröffentlicht. Das hat den Wagner ganz durcheinander gebracht. Der hat wochenlang nichts gegessen, weil er immer und immer wieder dieses Buch gelesen hat. Mein Buch. Irgendwann haben sie es ihm weggenommen und da ist das Büchlein ganz einfach in seine Einzelteile zerfallen. Die letzte Seite, die hat sich der Gaub genommen und von Zeit zu Zeit zitiert er das Ende.
Er sang im rasenden Dahinschwimmen inmitten der Millionen Geschöpfe, ein Prophet und Verkünder. Laut schallte sein Lied, hoch stieg das Gewölbe der Töne auf.
Strahlend saß Gott im Innern, ungeheuer brausten die Ströme hin.
Ja, Wagner, du bist ja ansprechbar. Und du kannst das Ende immer noch auswendig.
Den ganzen Text kann ich, den ganzen Text von vorne bis hinten. Jedes einzelne Wort, 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 überall Wörter.
Sie wissen aber, dass Sie mir versprochen haben, in unseren Sitzungen weder zu lesen noch zu schreiben.
Ja, aber es fällt mir so schwer. Es ist, als würde mich eine unsichtbare Gewalt immer zum Papier hinziehen. Es reißt und zieht in mir wie eine fremde Kraft.
Eine Eigenschaft freilich, um die Sie so mancher Autor brennend beneiden würde.
Selbst wenn er vom Schreiben erzählt, klingt er, als würde ein Lustmörder vom Morden sprechen.
Jetzt wird es ein Ende haben mit den ewigen Absagen und der Nichtverlegerei. Schluss aus Amen. Da kommen Sie nicht mehr drum rum. Dieses Stück ist größer als wir alle. Das sage ich Ihnen. Größer als das Theater selbst. Es wird Jahrhunderte überdauern und den Namen Ernst Wagner neben Schiller und Goethe in die Geschichtsbücher setzen.
Dort steht er schon, zweifelsohne, aber nicht neben den Dichterfürsten, sondern neben den Blutsaugern und Werwölfen, neben Harman und Kürten.
Wie heißt es denn, das Stück?
Wahn.
Das macht Sinn. Und um was geht es denn?
Es schießt momentan noch hin und her. Mal in die eine, mal in die andere Richtung. Und ich erbitte mir an dieser Stelle Ihre absolute Diskretion und auch das Verständnis, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt noch keinerlei Details über die Handlung oder aber die Figurenkonstellation öffentlich machen möchte. Es wird aber für Sie von ganz besonderem Interesse sein. So viel sei versprochen.
Nun gut, dann vertagen wir. Es wäre mir ohnehin recht, wenn wir direkt an unser vergangenes Gespräch anknüpfen könnten.
Ich muss ehrlich sein. Im ganzen Schreiben und Schreiben und Schreiben und Schreiben da habe ich alles drumherum vergessen. auch unsere letzte Zusammenkunft.
Oh, ich frische Ihre Erinnerung gerne auf. Wir haben über Mühlhausen gesprochen.
Immer nur Mühlhausen, Mühlhausen, Mühlhausen. Ich kann es nicht mehr hören. Immer wieder dieser eine Tag, immer wieder aufs Neue Mühlhausen. Als wenn mein ganzes Leben nur aus diesen paar Minuten bestehen würde. Mühlhausen, Mühlhausen, nichts als Mühlhausen. Und wie es gebrannt hat. Ich bin ein Literat. Zeitlebens schreibe ich Dramen. Ich hatte eine Familie, ein bunt gefülltes Leben. Und alles, was Sie interessiert, ist Mühlhausen. Wieso über den Tod sprechen, wenn es auch ein Leben gibt?
Mühlhausen ist der Tatort. 9 Tote. Niemand hätte Wagner so etwas zugetraut. Aber heute kennen wir die Anzeichen. Alleine die Waffen. Die hat er zur Schau getragen, und zwar ständig. Bei der Tat dann 2 Mauser C96, eine Kultwaffe, selbstladend, entwickelt in Oberndorf von den Gebrüdern Federle. Katzensprung von hier. Wladimir Majakowski hat ein Gedicht über diese Waffe geschrieben, die Rotgardisten besonders liebten.
Entrollt euren Marsch, Burschen von Bord, Schluss mit dem Zank und Gezauder. Still da, ihr Redner, du hast das Wort. Rede, Genosse Mauser.
Genosse Mauser hat auch seinen Weg in den Western gefunden. In Sergio Corbucci's Kultfilm Leichenpflastern seinen Weg trägt die Hauptfigur Silence eine Mauser C96. Das sind Tarantino-mäßige Verstrickungen, aber andersherum, von hinten aufgezäumt. Wagner bindet sich seine beiden hochmodernen und schweineteuren Mauserpistolen mit Schnüren an die Handgelenke, vermutlich um sie nicht zu verlieren. So geht er durch den Ort und schießt 20 Menschen sowie 2 Stück Vieh nieder. Dann flieht er, weil sein Plan noch nicht zu Ende ist, und er stolpert über die viel zu langen Schnüre. Die Flucht endet. Und damit auch die Western-Ästhetik. 2 Typen überwältigen ihn, der da jetzt winselnd im Graben liegt, mit einem Säbel. Eine Hand wird ihm später abgenommen. Fragmentierter Körper.
Ruhig, Blut, Herr Wagner. Lassen Sie mich doch erst ausführen. Wir haben nicht über die Tat gesprochen. Die meine ich nicht, wenn ich Mühlhausen sage. Ich meine den Ort selbst und wie Sie dort gelebt haben. Und ja, natürlich auch die Dinge, die schlussendlich zu Ihrer Tat führten, die Sie selber in Ihrer Autobiografie festgehalten haben. Es gibt für mich einfach noch ein paar offene Fragen, die auch entscheidend sind, Ihren Gemüts- und Geisteszustand nachwirkend zu bewerten. Das kommt im Übrigen auch Ihrem Schreiben zugute, Herr Wagner. Sie wissen doch, dass sich die Verleger und Theatermacher schwer damit tun, einem Mordbrenner eine Bühne zu geben. Mit einem geheilten Kranken sehe es sicherlich anders aus.
Warum ist es denn nicht möglich, das Werk vom Autor zu trennen? Warum ist nicht egal, dass ich ein paar Menschen erschossen habe? Was unterscheidet die von all den Fliegen, die ein Schiller mit der bloßen Hand totgeklatscht hat?
Er versteht diesen Punkt einfach nicht. Er weiß, dass es falsch war, was er tat. Die Tat, er bereut sie. Er beweint sie. Er analysiert sie. Aber er versteht nicht, warum die Menschen nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen. Er hat keinen Zugriff auf das System, auf das Menschliche in allen Facetten. Moral ist für Wagner ein unsicheres Zeichen.
Mit manchen Dingen muss man sich eben abfinden, Herr Wagner. Aber wir können an diesen Dingen arbeiten, Schritt für Schritt, bis sich die Erkenntnis wie Medizin über die offenen Wunden legt.
Niemand kann meine Wunden verschließen, nicht einmal der liebe Gott. Und wahrscheinlich ist es gerade gut so, dass ich ein wenig leide, weil das mich zum Schreiben anspornt, weil ich mir meinen Platz erarbeiten will, komme was wolle.
Es ist lang her, dass wir es davon hatten, und ich spreche es jetzt einmal gerade heraus an. Auch weil wir uns jetzt viel besser kennen. Alles, Ihre ganze Geschichte, die Morde, das alles beginnt mit einem nicht näher beschriebenen Akt der Sodomie. Ich berufe mich hier auf Ihre eigenen Aussagen.
Ich, Sodomist? Ja, aber mehr werden Sie nicht von mir hören. Nicht heute und nicht morgen. Und gestern habe ich auch das Maul gehalten. Ich habe keinerlei Lust, dass das alles von vorne losgeht.
Das was von vorne losgeht?
Das Geschwätz, das ewige Geschwätz.
In Mühlhausen konnte sich keine Menschenseele daran erinnern, dass sie jemals der Sodomie bezichtigt wurden.
Dann haben sie wohl die Falschen gefragt oder die falschen Fragen gestellt. Ich weiß, was ich erlitten habe, Tag für Tag.
Haben Sie sich in Mühlhausen jemals heimisch gefühlt?
Die Hölle selbst wird mir eine bessere Heimat sein, weil dort spielt sich wenigstens kein Teufel als Engel auf.
Ein starkes Bild, Herr Wagner. In der besagten Zeit haben Sie die Wirtstochter Anna schlecht geschwängert und sich zunächst einer Hochzeit entzogen.
Nachdem das losging, nach besagtem Vorfall, als ich die Lawine längst losgetreten hatte, da hat es mich irgendwie zur Anna getrieben und in ihre gottlose Familie.
Das Haus seiner Schwiegereltern hat er später auch angesteckt, in Mühlhausen. Seinen Schwiegervater hat er verachtet.
Ich wünsche, ein Riese zu sein mit Größe und Stärke der Weltallmasse. Einen glühenden Pfahl wollte ich dann nehmen und ihn der Erde in den Leib bohren. Und Pol zu Pol von der Erde, Scheitel bis zur Sohle, wollte ich ihn durchtreiben.
Was glauben Sie, hat der frühe Tod Ihres Vaters und der anschließende soziale Zerfall inklusive des ausufernden Lebensstils Ihrer Mutter damit zu tun, dass sich Ihre Sicht auf die Welt derartig ins Negative wendete?
Der Vater hat damit rein gar nichts zu tun. Die Mutter ja. Und all das drumherum. Wenn du die Blicke spürst, egal wo du hinkommst, wenn du das Tuscheln hörst, das vom Stammtisch herüberweht, wenn dich die Frauen mit Abscheu betrachten, als hättest du Pestbeulen im Gesicht. Wenn du verlacht wirst, weil du gute Schuhe trägst und ein gutes Deutsch sprichst Tag für Tag, dann nagt das an dir. Am Anfang nur ein wenig, es knuspert und knurpst, aber steter Tropfen hüllt den Stein. Hüllt auch einen Stein wie mich. Ich habe das alles jahrelang ertragen. Und irgendwann war klar, dass ich etwas dagegen unternehmen muss.
Was mich in diesem Zusammenhang immer noch wundert, ist die Frage, warum Sie mehr als 10 Jahre gewartet haben. Sie hatten doch Mühlhausen längst hinter sich gelassen. Und das Geschwätz, die Tropfen...
Räumlich, ja. Zeitlich, ja. Aber das Tropfen, das hat nie aufgehört.
Haben Sie etwas dagegen unternommen?
Umgezogen bin ich von Kaff zu Kaff, Versetzung an Versetzung. Dramen habe ich geschrieben, meine Frau geschwängert, Mal für Mal. Wie ein Ballon aus Fleisch hat sie ausgesehen. Widerlich. Die Augen wollte ich mir ausstechen, die Ohren wollte ich mir rausreißen. Den Kopf habe ich gegen Wände geschlagen. Aber... das Tropfen hat nicht aufgehört, nicht aufgehört, nicht. Es war da, wenn ich aufgewacht bin. Und es war da, wenn ich eingeschlafen bin. Beim Unterrichten, im Wirtshaus. Nur beim Schreiben nicht.
Aber das muss man jetzt hier ganz faktisch festhalten. Dafür konnten die Einwohner von Mühlhausen ja nichts. Sie waren doch nur ein Jahr dort, Juli 1901 bis November 1902. Die Mühlhausener haben zu diesem Zeitpunkt ja gar keine Rolle mehr in ihrem Leben gespielt.
Aber Dinge, von denen man den Kopf voll hat, verlegt man eben gerne in die Köpfe anderer.
Da ist was Wahres dran, Herr Wagner. Tatsächlich ist das eine vortreffliche Beschreibung dieses Projektionsvorgangs.
Ja, mittlerweile könnte ich wohl problemlos bei Ihnen in der Klinik arbeiten.
Ich muss schon sagen, dass ich es als durch und durch bemerkenswert empfinde, Herr Wagner, welche Fortschritte Sie in der Beurteilung des eigenen Verhaltens gemacht haben, wie Sie die Dinge nach und nach freischrubben konnten, die sich da im falschen Hals verkantet hatten.
Ich muss das jetzt an dieser Stelle unterbrechen. Ich weiß, das ziemt sich eigentlich nicht, gerade zu einem Zeitpunkt, wo das Spiel eigentlich in Fahrt kommen sollte. Aber so können wir das alles nicht stehen lassen. Da müssen wir jetzt durch. Nicht, dass es später zu Missverständnissen kommt. Also, die zwei, der Gaub und der Wagner. Der Professor und Psychiater einerseits, der Amokläufer andererseits. Die haben sich 25 Jahre lang gekannt. Das war eine besondere Beziehung. So eine, wie sie zwischen Arzt und Patient eigentlich unüblich ist. aber im gegenseitigen Voneinander profitieren, werden die ungewöhnlichsten Freundschaften geschlossen. Ich meine, der Gaub hat den Wagner vor der Todesstrafe bewahrt und der Wagner hat dem Gaub eine ganze Menge Aufmerksamkeit eingebracht. Nicht umsonst hat der über Jahrzehnte Schriften und Aufsätze über den Wagner veröffentlicht. Ich will nicht sagen, dass er besessen von ihm war, aber selbst auf Wikipedia steht noch über den Gaub geschrieben, sein berühmtester Fall war der Massenmörder Ernst August Wagner. Diese Beziehung überdauert die Zeit und den Tod. Ich will auch gar nicht länger stören. Bedenken Sie aber, wertes Publikum, dass Sie hier Zeuge eines mehr als problematischen Geflechts werden. Einer Beziehung, in welcher der hochdekorierte Arzt einen Großteil der fadenscheinigen Erklärungen seines durch und durch wahnsinnigen Patienten übernahm und selbst für die damalige Zeit widersinnige Erklärungsköder wie etwa die mögliche Homosexualität als Motiv schluckte. Und bedenken Sie auch die Zeit, in der sich das hier Gezeigte abspielt. Zwischen zwei Kriegen. Am toten Punkt der Geschichte. Hier sitzt ein 14-facher Mörder. Und hier ein Mann, der bereits 1910 dem Vorstand der Gesellschaft für Rassenhygiene angehörte und 1916 vor der Emanzipationsseuche fanatisierter Weiber warnte. Da braucht es nicht viel, dass du bei Anders Breivik landest. Gekränkte, toxische Männlichkeit jedenfalls, wohin das Auge reicht. Aber jetzt erst einmal Zeitreise. Zum Ursprung des Wahns. Mühlhausen, 10 Jahre vor dem Mordbrand.
Bei Wagner haben wir es wohl nicht mit einem Geisteskranken, sondern mit einem Menschen zu tun, dessen Geist zwar nicht normal, aber doch auch nicht krank ist, sondern sich in jenem gefährlichen Zwischenzustand befindet, aus dem die grausigsten Verbrechen geboren werden. Schwäbischer Merkur, 9. September 1913.
Kapitel 3. Mersch.
Also da, Ernstle, lass es schmecken.
Und lege mal der Geschreibe weg.
Du sollst mich nicht mit dem Diminutiv ansprechen. Das habe ich dir schon 1000 Mal gesagt.
Jetzt ernst, lass doch auch da. Du bist doch sonst kein Kostverächter.
Wie meinst du das? Kostverächter?
Keine Sorge, Ernst, ich mein halt das Bier dahin, komm jetzt.
Ich dachte schon, also du wegen...
Du bist ja ein merkwürdiger Vogel, Wagner.
Jetzt komm, lass gut sein, lass uns anstoßen, also. Vergessen auch das Trinken nicht.
Wagner, was hätt das eigentlich mit deiner gelben Schuhe auf sich? Da sieht man doch jedes Dreckli drauf.
Dass man das einem Kleingeist und Erzkatholik wie dir erklären muss, das wundert mich nicht.
Du, ich bin gerne einfacheres Gemüt. Dann muss man nicht so ständig und an allem so herumdenken wie du.
Wenn du in die Stadt gehst, da wirst du sehen, dass sie alle solche Schuhe tragen.
Sag ich doch, in der Stadt, das mag sein. Aber hier ist das halt anders. Wo es mischt hat und Äcker. Und Drecklachen. Ja, ja,
ja. Jetzt, das soll doch jeder tragen, wann er will. Geschmäcker sind verschieden, ist halt so.
Was willst du damit sagen? Sag.
Herr Ernst, nix weiter. Ich hab doch dich jetzt gerade in Schutz genommen. Der eine mag braune Schuhe, der andere gelbe.
Was soll das denn heißen? Auf was spielst du denn an?
Auf nix spiele ich an, Herrgott nochmal. Mann, du dich auch überall irgendeine Verschwörung gegen dich nein.
So, Themawechsel. Übrigens. Was ich neulich gelesen habe.
Oh je, aber jetzt sind wieder die Chinesen.
Was viele nicht wissen, dass sich Kindererziehung von Land zu Land unterscheidet. Nicht einmal wir Lehrer wissen da Bescheid. Wenn ein Kind in China faul ist, dann malt man ihm schwarze Ring um die Augen.
Hm? Wieso schaust du mich jetzt da so an?
Ich hab doch gar niemand angeschaut. Ich hab das doch einfach in die Runde hinein erzählt. Ich kann doch nicht auf den Boden gucken.
Du hast mich angeschaut, direkt in die Augen. So, als wenn es ein an mich gerichteter Vorwurf wäre. So, als wüsstest du mehr.
Was willst du mit deiner chinesischen Erziehungsmethode zu schaffen, Hau?
Woher weißt du es? Sag, woher? Von deinem Sohn. Der treibt sich doch ständig in Mühlhausen herum. Der kennt doch die Schäfer. Die haben es rumgetragen.
Also Ernst, jetzt Bei aller Liebe, jetzt musst du dich langsam mal beruhigen. Das eine hat doch mit dem anderen nichts zum tun.
Das eine? Was ist denn das eine? Sprich's doch endlich aus. Sag's mir ins Gesicht.
Was soll es sein? Was? Wir haben doch allerhöchstens über deine Schuhe geschwätzt.
Es wissen doch eh schon alle. Wo kommt sonst der Vers her? Wie hätte man sonst solche Zoten dichten sollen? Auf der Alp, da steht eine Kuh, macht die Augen auf und zu. Hinter der Kuh, da steht ein Schwein, schaut der Kuh ins Auge hinein. So etwas verhunzt die erhabene Sprache des gesamten Menschengeschlechts. Und ihr braucht gar nicht so tun wie zwei Christkindle. Von euch interessiert sich doch keiner für mich, keiner.
Jetzt ernst, jetzt gib's auch mal nach, da Hanne hat keiner etwas mit dir gehabt. Ja. Sag doch du auch mal etwas, Winiater.
Es tut mir leid, wenn ich was Falsches gesagt hab. Mensch, wir sind doch Kollegen. Wir alle kennen doch die Probleme und das ewige Umziehen.
Ja, ich bin die ärmste Sau unter Gottes Sonne.
Du, wenn dir etwas auf dem Herzen liegt, dann helfe mir dir doch, so gut's geht. Das weißt du doch auch.
Am liebsten würde ich mich tot machen und liegen bleiben.
Woran liegt's denn? An der Frau? Weil sie jetzt wieder ein Kind kriegt. Weil das Geld nicht reicht. Mir helfen dir aus, das ist kein Problem.
Du Holzapfel, ich hab viel Schwereres auf dem Herzen, das ich nicht sagen kann.
Das wisst ihr mir schon lang.
Natürlich wisst ihr es. Jeder weiß es. Aber jetzt hast du es ausgesprochen. Der Beweis, der mir noch gefehlt hat. Alle Welt weiß es. Ich müsste das ganze Volk auslöschen, um meine Schuld zu tilgen.
Das sexuelle Moment spielte eine zentrale Rolle, weil es die Tiefen auffüllte, aus denen die Mordsucht aufstieg und schließlich so stark wurde, dass sie sich nicht mehr beherrschen ließ von dem Willen, der durch das fortwährende, wollüstige Spielen mit den Mordgedanken und nicht zuletzt durch den Alkohol brüchig geworden war. So hat man Anlass zu der Vermutung, dass das ganze schauerliche Werk die Rachetat eines größenwahnsinnigen Menschen ist. Stuttgarter Neues Tagblatt, 6. September 1913.
Kapitel 4: Klein und Wagner.
Wir sind zurück in der Zelle. Passt auf, jetzt nimmt das Ganze Fahrt auf. Der Gaub hat einen Brief erhalten. Von ganz oben. Der Eugen Bolz will sich den Wagner anschauen. Bolz, der Name sagt euch vermutlich nichts mehr. Also ganz kurz. 1881 in Rottenburg am Neckar als 12. Kind eines Kolonialwarenhändlers geboren, studierte er später Rechtswissenschaft an der Uni Tübingen und diente als Leutnant an der Westfront im Elsass. Nach dem Krieg legte er eine rasante politische Karriere aufs Parkett. 1919 württembergischer Justizminister, 1923 Innenminister, 1928 Staatspräsident des Volksstaats Württemberg. Wie so viele Demokraten neben ihm unterschätzte er den Aufstieg der Nationalsozialisten kolossal und nannte die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler eine politische Notwendigkeit. Dies sollte er später bitterlich bereuen. Bolz beteiligte sich am Widerstand gegen den Nationalsozialismus und bezahlte das schlussendlich mit dem Leben. Und genau dieser Eugen Bolz hat den Wagner besucht. Wirklich, verbrieft und versiegelt, in der echten, in der gelebten Geschichte.
Wer sind Sie? Und was machen Sie in meiner Zelle, in meinem Stück?
Guten Tag, Herr Wagner. Mein Name ist Klein. Ich bin hier der Erzähler. Und ich freue mich wirklich, Sie zu sehen.
Es gibt viele Kleins. Vielleicht können Sie sich spezifizieren.
Nun, ich befürchte, dass das nicht geht.
Warum denn nicht?
Weil ich mich dann als eine literarische Figur zu erkennen geben würde.
Was wäre daran denn verwerflich?
Verwerflich? Rein gar nichts. Aber eine Figur besteht doch eher selten aus Fleisch und Blut.
Das, mein lieber Freund, kommt doch ganz und gar auf die Qualität des Geschriebenen an.
Aber wäre Ihnen denn nicht Angst und Bange, wenn ich mich hier urplötzlich in Text verwandeln würde?
Mein Kopf hat mir schon schlimmere Streiche gespielt.
Dann kennst du auch meine Herkunft. In der Novelle und aus ihr heraus. Dann weißt du, dass ich besessen von dir bin.
Wie ist es, zwischen den Welten zu wandeln, zwischen Papier und Kosmos?
Das kann man nicht erklären, dafür gibt es keine Worte. Aber ich weiß, wie du selbst zum Weltenwandler wirst.
Sag mir bitte wie.
Du musst einfach eins mit deinem Stück werden. Du selbst musst Wahn werden. Ganz einfach. Wenn der Gaub dich das nächste Mal besuchen kommt, dann wird er dir davon erzählen, dass dich Eugen Bolz sehen will. Das höchste Tier hier in Württemberg. Wenn so einer nach Winnenden kommt, dann nur, wenn große, wenn wichtige Entscheidungen anstehen. Wie eine Begnadigung.
Du glaubst, die wollen mich entlassen?
Ich deute nur die Zeichen. Jedenfalls wirst du dem Gaub dann vorschlagen, dass ihr zwei gemeinsam für den Bolz Wahn einübt.
Der Gaub und ich?
Du als König und er als Professor von Gudden.
Ja, so wie es sein sollte. So wie ich die Figuren angelegt habe.
Nur so wird Blut zu Tinte und Fleisch zu Papier. Nur so kannst du den Bolz von deiner vollständigen Genesung überzeugen.
Das ist außerordentlich. Darauf hätte ich längst selber kommen können. Nein, müssen. Sie wollten noch etwas sagen.
Nichts, nichts. Erlauben Sie, dass ich gehe. Wir haben zu viel gesprochen, viel zu viel. Zu viel von allem. Und niemand sollte uns gemeinsam sehen. Gemeinsam lesen. Schon gar nicht Gaub.
Herr Klein, war Ihnen der Hesse ein guter Autor?
Ich hätte mir keinen besseren vorstellen können.
Und wenn ich Sie geschrieben hätte?
Daran will ich gar nicht denken. Bringt ihn raus, der Präsident kommt bald.
Beim Anblick der Särge, in denen die Frau und die Kinder, die der Unmensch im Schlafe überfallen und getötet hat, zur letzten Ruhe gebettet wurden, muss man dem Täter auch den letzten Rest von Menschlichkeit absprechen. Nur eine Bestie kann eine solche Untat vollführen. Stuttgarter Neues Tagblatt, 8. September 1913. Hört mal kurz auf zu spielen. Ich muss was loswerden. Und ja, ich weiß. Ich bin hier die Frau, die Zitate spricht, aber eine Sache ertrage ich schon lange nicht mehr. Immer dann, wenn wieder ein Mann seine Frau getötet oder seine Familie ausgelöscht hat, dann spricht die Presse von einem Familiendrama. Bis heute. Lass dich nicht lachen. Das ist kein Familiendrama. Das ist der krankhafte, finale Auswuchs einer toxischen, patriarchalen Gesellschaft, in der Männer ihre Ex-Frauen zu Tausenden töten, weil die es gewagt haben, sich von ihnen zu trennen. Femizid, Familizid, Auslöschung. Ernst Wagner brachte seine Familie um, weil er nicht wollte, dass sie ohne ihn weiterleben, dass sie die Scham ertragen müssen. Wie armselig kann ein Mann sein? Und jetzt bringt ihn zu Ende, Herr Gott, nochmal.
Kapitel 5: Mausetod.
Ja, das habt ihr euch anders ausgemalt. Aber man kann sich seine Figuren halt nicht aussuchen. Und die Geschichten, die sie leben und schreiben, so wirr und wahr. Über die Sache mit dem Eugen Bolz komme ich nicht weg. Eine wirkliche Erklärung dafür gibt es nicht. Ich meine, das wäre ungefähr so, wie wenn Angela Merkel Anders Breivik besuchen würde. Mich schaudert es alleine bei dem Namen. Was erwartet man sich von so einem Treffen? Wagners Taten waren zumindest in der damaligen Wahrnehmung ja nicht einmal politisch motiviert. aber Politiker sind, und bitte entschuldigen Sie, wenn es jetzt ein wenig polemisch wird, gerade so unberechenbar wie die Mörder. Und die Schreiber. Achtung, Showdown. Hier kommt der Präsident.
Herr Gaub, ich kann mich nur bei Ihnen von Herzen für die Einladung bedanken. Erst letztens hatte ich es mit Parteikollegen davon, wie sehr es mir am Herzen liegt, für alle Bürger Württembergs mitzudenken. Auch die Kranken und Versehrten. Und dass auch der Kopf krank werden kann, diesen Umstand müssen Sie mir als Veteran selbstredend nur bedingt verdeutlichen.
Ja, wir leben in ungewöhnlichen Umständen, speziell wir Deutschen. Als Opfer des Krieges, als Opfer des Vertrags. Das menschliche Gehirn scheint nicht dafür gebaut, diesen Eindrücken Herr zu werden, und daran forschen wir hier. Welche Umstände zu welchen Symptomen führen, und da ist es meiner Meinung nach entscheidend, sich mit so ungewöhnlichen Patienten wie dem Herrn Wagner auseinanderzusetzen, wenn wir wissen wollen, worin seine Störung gründet.
Das kann unsere Gesellschaft nur begrüßen. Mir als Christenmenschen ist die Todesstrafe ein Dorn im Auge. Wir können nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Vielleicht hilft uns Ihre Arbeit zukünftig bei der Prävention. Vielleicht können wir diese Täter näher zu Gott bringen. Wie geht es dem Herrn Wagner denn dieser Tage?
Er hatte sich zuletzt ganz und gar in die Arbeit an seinem Stück Wahn gestürzt. Wie Sie wissen, versteht er sich vor allem auch als Autor, als Schriftsteller. Und ja, Sie werden es ja gleich selbst erleben. Wir haben da eine ungewöhnliche Präsentation für Sie vorbereitet. Das Stück nämlich, ein Porträt des bayerischen König Ludwigs II. Und seiner Beziehung zu seinem Hofpsychiater Bernhard von Gutten, ist für uns von herausragendem Interesse.
Moment, er beschreibt eine Beziehung zwischen Arzt und Patient. Wie die zwischen Ihnen beiden?
Herr Bolz, es sollte mich nicht verwundern, aber Sie schalten schnell. Ganz richtig. Es braucht nicht viel, um zu erkennen, dass Wagner sich in den König hineinschrieb und mich in Bernhard von Gutten. Und auch wenn das Stück literarisch nicht viel hergibt, so hat es doch als Selbstdiagnose einen unschätzbaren Wert für die Wissenschaft.
Er analysierte seine eigene Krankheit, als wäre er Patient und Arzt in einem, als wären sie verschmolzen.
Dieses Stück ist der Versuch einer tiefen Einfühlung eines Paranoikers in die psychologische und psychopathologische Entwicklung eines anderen Paranoikers.
Das klingt selbst für mich als Laien nach einer schieren Sensation. Ein Patient, der sich selbst zur literarischen Figur macht.
Und mehr noch, bei der Lektüre habe ich eine entscheidende Beobachtung gemacht. Je mehr bei seinen Dichtungen nicht seine Krankheit die Feder führte, desto geringer ist der Wert dieser Dichtungen, desto kraftloser und ungelenker die Sprache, desto matter die Fantasie, desto banaler nicht selten auch der Gedankengang. Und andererseits, je mehr er in seinen Dichtungen das eigene Schicksal darstellte, je mehr die Leidenschaft in ihm nachzitterte, je stärker er unter dem Zwang seiner paranoischen Wahnbildung stand, desto ergreifender wird seine Sprache, desto stärker das Pathos, seine Monologe und Dialoge, desto kühner der Flug seiner Fantasie, desto scharfsinniger die Art der psychologischen Beweisführung.
Auf was wollen Sie hinaus?
Dieses Stück hat der Wahn selbst geschrieben. Die Krankheit hat die Feder geführt. Sie spricht zu uns.
Das klingt undenkbar.
Wollen Sie ihn sehen?
Ja, dafür bin ich ja da. Ich würde ihn gerne treffen.
Bringt uns den Wagner!
Hier stehe ich nun, im Blut geboren, in Stahl gebadet, auferstanden aus dem Nichts, als Fackel in der Dunkelheit. Hier stehe ich nun, mein Herr, als Vergessener und Verlorener, als Adler und Nestbeschmutzer, als Verlachter und Bespuckter, im Antlitz meines Schöpfers. Hier stehe ich nun vor euch, wie einst Schiller und Goethe vor mir, als vertrocknete, zu Boden gesegelte Feder des zweiköpfigen Adlers. Hier stehe ich nun, und durch meine Adern fließt nichts als reine Ehre. Und wenn ich nun sterben würde, nach diesem Tage, so hätte ich meinen Frieden gemacht.
Ernst, danke. Es ist in Ordnung. Nimm dich ein wenig zurück. Der Herr Staatspräsident ist da ganz sprachlos.
Das nenne ich mal einen Auftritt, Herr Wagner.
Den Größten nur das Größte, Herr Bolz.
Lange Jahre habe ich auf diese Minuten gewartet. Die Zeit ist der größte Feind des Schriftstellers, weil er sie nur auf Papier bezwingen kann. Und heute endlich Absolution.
Der Herr Gaub hat mir bereits von Ihren schriftstellerischen Versuchen berichtet.
Berichtet? Ich kann mir wohl vorstellen, was er berichtet hat. Aber er liegt falsch. Ganz klar. Sie schreiben meinem Drama wissenschaftlichen Wert zu? An die Wissenschaft habe ich bei der Abfassung nicht im geringsten gedacht. Ich hielt es für vermessen, die Psychiatrie aktiv fördern zu wollen. Meine Absichten waren rein dichterische. Ich wollte eben ein gutes Drama schreiben.
Ich gehe fest davon aus, dass Ihnen das gelungen ist. Es ist mir jedenfalls eine Freude, Sie so zu sehen, so strahlend vor Tatendrang.
Taten? Meine Taten liegen hinter mir. Jeder kennt sie, jeder redet von ihnen, heute und in 100 Jahren. Von nun an sollen meine Worte für mich sprechen. Ich bin kein Täter, ich bin Schreiber.
Ja, Wagner, wie wäre es, wenn du dich kurz umziehst und für das Stück bereit machst? Dann könnte ich den Herrn Bolz kurz einweisen. Also in das Stück, versteht sich.
Das ist eine gute Idee. Ich hoffe, Sie haben den Text gelernt. Wir sehen uns gleich.
Er ist wahrlich eine, nun ja, Erscheinung.
Er ist nicht ganz bei sich. Ich vermute, sein Kopf ist bereits in Richtung unserer Vorführung abgeglitten. Er ist weitaus theatralischer als sonst, auch wenn ich zugeben muss, dass er von Haus aus ein überaus theatralischer Mensch sein kann.
Sie spannen mich aber ganz schön auf die Folter.
Wir werden Ihnen sogleich ein Stück aus der Feder meines Patienten vorführen. Er ist, ich hatte es angedeutet, ein gescheiterter Schriftsteller. Bereits vor seiner Tat hatte er beinahe täglich geschrieben. Niemand wollte ihn verlegen, seine Texte sind in Ordnung, aber mehr nicht. Er überschätzt sich maßlos. Hier in der Klinik hat er sich aber eine ganz eigene Welt aus Tinte erschaffen. Einen dunkelblauen Zufluchtsort, wenn man so will. Und ich habe diese Entwicklung mit großem Interesse verfolgt, sowohl als Psychiater als auch als Liebhaber der schönen Künste. Ich habe ihn auch angespornt, da muss ich ehrlich sein, und als Sie Ihren Besuch hier angekündigt hatten, da hatten wir endlich ein Ziel vor Augen. Wem ist es schon vergönnt, vor einem Staatspräsidenten zu spielen?
Das klingt überaus interessant, Herr Gaub. Aber so wirklich zweckdienlich erscheint mir das nicht. Oder welchen Mehrwert versprechen Sie sich vom Theater?
Warten Sie nur ab, Herr Bolz. Ihre Zweifel werden gleich weggewischt, versprochen. Sie entschuldigen mich, ich schlüpfe kurz in meine Rolle. Wir beginnen sogleich.
Psst, ich bin's. Ich bin auch hier, verborgen. Das Stück, das sich hier nun in unser Stück schiebt, Stück im Stück im Stück, ihr wisst schon, das hat der Wagner wirklich geschrieben und in der Druckerei der Nervenheilanstalt drucken lassen. Und da kommt er schon, der Mordbrenner, als König, als von ihm selbst geborene Figur. Nichts erscheint mir wahnsinniger als das wirklich Wirkliche. Oh, es geht los.
Eine Maus ging spazieren. Sie kam an ein Wasser. Über dem wäre sie gern gewesen. Ein Frosch sprach zu ihr: Bind deinen Fuß an meinen, so bringe ich dich sicher hinüber. Die Maus war zufrieden. Der Frosch aber war ein Schalk. Mitten im Wasser versuchte er plötzlich unterzutauchen, um die Maus zu ersäufen. Diese wehrte sich ihres Lebens. Wie sie so miteinander rangen, stieß ein Weih herab, ergriff die Maus, somit auch den Frosch, und fraß sie beide. Die Lehre, Herr Rat, die Lehre?
Dem Frosch ist für seine Ruchlosigkeit der gerechte Lohn geworden, mein König.
Aber die Maus, die ganz unschuldige Maus, das ist mir eine saubere Moral. Zum Gefressenwerden recht, ob du gut bist oder schlecht. Meinen Sie nicht, Herr Rat? Meinen Sie nicht?
In der Tat, unsere Pädagogen pflegen manches zu übersehen.
Die Gerechtigkeit hat ein Loch, das muss zugestopft werden. Ich hab's. Die Maus ist für ihre schlechte Gesinnung bestraft worden. Die Übelgesinnten sind viel niederträchtiger als die Übeltäter. Sie sind feiger. Nehmen wir an, der Frosch wäre spazieren gegangen. Dann hätte ihn die Maus in ihre Behausung geschwätzt,
hätte ihm die Körner aufgetischt und hätte gesagt, guten Appetit, Herr Frosch, wohl bekomm's. Denken Sie, tote Körner, nicht lebendige Fliegen, so hätte ihr Spott an seinen Nerven gezerrt und ihre Bosheit in seinem Hirn gewühlt. Sie hätte sich zuletzt noch als Falltüre über den Ausgang gelegt, dass es noch dunkler um ihn geworden wäre und dass ihm die Luft ganz ausgegangen wäre. Solch ein heimtückisches Luder war die Maus. Meinen Sie nicht, Herr Rat? Meinen Sie nicht?
Eure Majestät wissen es wie immer am besten.
So ist weiter nur das verwunderlich, dass der Frosch zu seinem eigenen Verderben so viel Umstände machte mit der Maus. Der einfachste Plan ist der beste. Darum hätte er sie am Schwanz packen sollen, am Kragen, ungefähr so.
Aber Majestät...
Ruhig, ruhig, ganz ruhig. Und nun hinunter, Kopf unter.
Mein König, ihr macht mir Angst.
Schluck, 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 schluck.
Ich bekomme keinen Schluck.
Ausgebabbelt.
Lass mich los.
Ausgezappelt.
Das ist kein Spiel mehr.
Lassen Sie los, Wagner, kommen Sie zur Vernunft.
Hier drin ist dein Wort nichts wert, Bolz. Flüchte dich hinaus, solange du noch kannst. Sonst mach ich auch dich zur Maus.
Alter, du bringst mich um.
Tot, Mause, tot.
Wollte niemals.
Erbarmen, du See. Mitleid, du Wasser. Traget mich Wellen. Gib mir Kraft. Oh, du Sonne, rette. Himmel, rette. Hölle, wer mir hilft, das will ich sein. Ich sinke. Ich sinke. Hilfe. Hilfe.
Und so finden wir alle unser Ende. Am Grunde eines Sees. Eines Stücks, das wir nie hätten aufführen sollen. Und da treiben sie im Wasser, der Patient und sein Psychiater, als bleiche Zeugen der zurückliegenden Schrecken und erstarrte Vorboten derer, die noch kamen und kommen werden. Die Unschuldigen aber, die sind schon lange tot. Sie bleiben als Zahl, die uns zucken lässt, als verwaschene Fußnote, als Radierung der Zeit. Und am Ende steht nur dieser eine Satz aus Wagners Text. Wahn war alles, ehe es Wirklichkeit wurde.